Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Aus dem Börsenradio Studio B grüßt heute Peter Heinrich. Im Studio A ist Andreas Groß. Der US-Arbeitsmarkt kühlt sich leicht ab. Schwache Jobdaten wecken also Zinshoffnungen. Apple mit Goodie für Aktionäre, Aktie plus 7%. Aber der DAX kann mit der US-Börse nicht mithalten. Die Inflation in der Türkei steigt auf fast 70%, Bitcoin steigt auf über 60.000 US-Dollar, Henkel DAX-Gewinner mit plus 7%. Die Schlusskurse. Der DAX geht mit 0,5% bei 17.994 Punkte ins Wochenende. Ja, und damit gibt der DAX einen Großteil der Gewinne wieder ab, denn sein Tageshoch lag immerhin bei 18.106 Punkte. Der Eurostoxx 50 plus 0,6%, 4.917 Punkte. Und dann schauen wir noch nach Wien zum ATX als Total Return, 8.092 Zähler. Überhaupt keine Veränderung, plus 0,02%.
Hallo Peter, mein Name ist Konstantin Ullmorger. Ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus. Starten wir mit dem DAX. Ja, wo steht er denn momentan? Rutscht er wirklich unter die 50-Tages-Linie? Pendelt er ein bisschen drunter und drüber? Was bedeutet das?
Genau, wir hatten jetzt eine sehr seltsame Woche, muss man sagen. Durch den Feiertag ist so einiges ein bisschen ungeregelt. Und das Gute ist, es gab jetzt kein großes Gap, obwohl eigentlich die Mittwochssession sehr volatil war in den USA. Der DAX kann sich immer noch nicht entscheiden, ob er über den wichtigen Widerstand bei 18.200 ausbrechen möchte oder aber, ob er ja natürlich diese Korrektur, die wir jetzt im April gesehen haben, dann weiter fortsetzt. Das Gute ist, wir können das sehr gut eingrenzen. Ich hatte es gerade gesagt, der Widerstand, der liegt eben bei den 18.200. Wenn wir diese Marke überschreiten, dürfte der Weg tatsächlich wieder offen sein, um in Richtung Allzeithoch, also in Richtung 18.600 anzusteigen. Und darüber würde tatsächlich dann die nächste runde Marke frei werden oder erreichbar werden. Das wären dann die 19.000 natürlich mit dem ultimativen Ziel auf der 19.570. Dementsprechend gilt es natürlich auch die Unterseite im Blick zu haben, vor allem das Apriltief. Denn unter dem Apriltief, da würde sich die Situation und die Lage deutlich verschlechtern. Und da würden wahrscheinlich auch die Gewinne, die wir jetzt seit dem Jahresanfang haben, ja aufgebraucht werden. Und ein weiterer Rutsch in Richtung 17 und 16.800 dürfte demnach dann die Folge sein.
An der Wall Street sorgten heute etwas schwächere Arbeitsmarktdaten aus den USA für eine Rallye. Die Hoffnung auf ein mögliches Ende der Zinserhöhungen durch die Fed ließ die Kurse steigen, insbesondere nach positiven Signalen von Apple am Vorabend. Fed-Chef Powell hatte bereits am Mittwoch angedeutet, dass die Notenbank geduldig bleiben könnte, was die Märkte nun mit Erleichterung aufnahmen. Der DAX eroberte zwar die 18.000er Marke zurück, doch für eine nachhaltige Überwindung der wichtigen 18.200er Punkte-Marke fehlen weiter die Impulse. Trotzdem endet die Woche für den Aktienmarkt positiv, da keine weiteren Zinserhöhungen von der Fed erwartet werden und sich die Tür für eine mögliche positive Entwicklung im Jahresverlauf offen hält. Mehr zur Fed nun von Christian Henke.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
Es war keine Überraschung. Hohe Inflationsrate, hohe Zinsen. Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins auf hohem Niveau. Die Währungshüter beschließen den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50%. Tja, was waren denn die Argumente des Zentralbankchefs Jerome Powell?
Naja, Peter, bevor wir jetzt hier da in die Diskussion einsteigen, natürlich erst einmal die Zinssenkungsfantasie hat uns ja eigentlich in den letzten Monaten, eigentlich so seit dem Tief im Oktober letzten Jahres, doch ziemlich Rückenwind gegeben. Wir hatten neue Allzeithochs, was den DAX angeht. Die Stimmung, die war mehr als ausgelassen, weil ganz einfach die Marktteilnehmer gesagt haben, so, jetzt ist die Zeit der Zinserhöhungen vorbei. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben die Marktteilnehmer sind von 6 Leitzinssenkungen noch in diesem Jahr ausgegangen. Die erste sollte eigentlich im März über die Bühne gehen. Das musste jetzt erst einmal verschoben werden. Dann hat man gesagt, dann ist es jetzt im Juni der Fall. Auch das ist im Grunde ins Wasser gefallen. Aber auch die nächste Zinssenkungstermin im September, der steht aktuell auch eher auf wackeligen Beinen. So, auf deine Frage zurückkommen, was ist im Grunde eigentlich passiert? Du hattest es schon gesagt, die Inflation ist ganz einfach zu zäh. Und das hatten im Grunde eigentlich schon Experten schon gesagt, als wir Inflationsraten von über 10% hatten. Ja, also letztendlich muss man ganz einfach sagen, wenn man mal jetzt auch die Energiepreise, auch die Lebensmittelpreise rausrechnet, die sogenannte Kerninflation, ja, die ist aber auch zu hoch. Und ich, immer wenn ich auch in den Vorträgen oder zuletzt auch auf der Anlegermesse in Stuttgart auf den West, wenn man damit mit Kunden und Interessierten gesprochen hat, da muss man ganz einfach sagen, wir haben ja zuletzt wieder gesehen, die Energiepreise sind wieder ein bisschen angezogen, die Lebensmittelpreise, also die Agrarrohstoffe sind angezogen. Und wenn ich in den Supermarkt gehe oder an die Tankstelle und ich muss trotzdem wieder mehr bezahlen, dann ist mir eigentlich die statistische Kernrate insofern egal, wenn ich mehr oder tiefer ins Portemonnaie greifen muss. So, und das Problem haben die Amerikaner. Wir hier in Deutschland im Grunde eigentlich oder in einer Eurozone sind da schon ein bisschen so im gelobten Land. Da geht die Inflation zurück und die Wirtschaft, die ist auch nicht so stark. Ja, das heißt also hier, die Europäische Zentralbank hat eher ein Argument, jetzt schon im Juni die Zinsen zu senken im Vergleich zu den Amtskollegen in den Vereinigten Staaten. Da ist die Inflation ganz einfach zuletzt ja gestiegen bei gleichzeitig robuster Konjunktur. Ne, die Konjunkturdaten verraten uns das ja. Heute am Freitag stehen natürlich dann auch noch die Arbeitsmarktdaten an. Da bin ich mal gespannt, ob es da wieder eine böse Überraschung gibt, weil der Arbeitsmarkt ist auch zu stark und vor allem die Lohnkosten, die steigen. Der Lohndruck ist zu groß. Also da muss ich im Grunde dir, Peter, die Gegenfrage stellen, warum sollte Jerome Powell von der Federal Reserve an der Zinsschraube drehen? Und das ist ganz einfach, was so ein bisschen die Aktienmärkte natürlich auch hemmt.
Schauen wir uns Firmenmeldungen genauer an. Henkel brilliert mit einer Anhebung seiner Jahresprognose, was den Aktienkurs um 7% steigen ließ. Die neue Prognose sieht ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 bis 4,5% vor und ein bereinigtes Ergebniswachstum von 15 bis 25%. Borussia Dortmund meldet für das letzte Quartal einen gestiegenen Verlust von 21,7 Millionen Euro und einen leichten Umsatzrückgang auf 89,2 Millionen Euro. Gleichzeitig stiegen die Personalkosten auf 66,2 Millionen Euro.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke und ich bin der Chefstratege von Matzke Research aus Frankfurt.
Was ist die Lernkurve beim Gold? Wir sind lange Zeit irgendwie, ja, haben wir immer gedacht, Gold muss doch steigen, wir haben Krisen, über Krisen, mehr Krise geht eigentlich gar nicht, aber Goldpreis war so bei 2000 festgenagelt, mittlerweile sind wir bei 2,350.
Ja, genau. Nee, das ist ja so ein bisschen die alten Muster, sag ich mal. Das ist Angstphase und das ist besonders gut für Gold. Inflation ist besonders gut für Gold. Das waren ja zwei zentrale Argumente. Und dann war die geopolitische Herausforderung, also Russland, Ukraine, aber auch die Inflation, die angestiegen ist, Gold stieg gar nicht. Also das alte Muster arbeitete gar nicht. Und jetzt fällt Folgendes auf beim Goldpreis. Zunächst mal dieser Anstieg. Wenn man sich anschaut, wer kauft denn praktisch Gold? World Gold Council gibt da ja Informationen. Und wenn man 22 und 23 vergleicht, ein bisschen mehr wurde 22 nachgefragt. Aber nicht in den klassischen Gruppen. Also die Schmuckindustrie hat einen ganzen Ticken weniger gehabt. Aber auch Barren und Münzen waren einen Ticken weniger. Dann die Zentralbanken, offiziellen Statistiken, waren einen Ticken weniger. Und die physisch hinterlegten ETFs hatten sogar weniger. Aber OTC war deutlich mehr. Und was ist OTC? Das sind halt Händler, die kaufen. Im Auftrag Dritter natürlich. Na gut, ich meine, die Umgehung der Sanktionen ist ein Argument. Ich meine, man sieht ja, die Russen verkaufen Öl an Indien und die indische Rupie, mit denen sie bezahlen, ist ein Ladenhüter. Aber mit Gold funktioniert es. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das ist natürlich auch eine Erfahrung aus dem Russland-Ukraine. Ich meine, das sind ja die Sanktionen, das Festlegen von Geld. Und die Autokraten, die Diktatoren der Welt, die schauen natürlich genau hin und sagen, wenn ich Währungsreserven meines Landes in US-Dollar habe, dann kann es mir passieren, dass wenn ich da aus welchen Gründen auch immer negativ auffällt, mir wird alles gesperrt, ich komme ans Geld nicht mehr ran. Aber es ist beim Gold anders. Beim Gold, wenn ich das kaufe und das sozusagen heimisch einliefern lasse, sozusagen bei meiner Zentralbank, dann ist es in meiner Gewalt, unabhängig davon, ob ich politisch riskant bin. Und das sind sicherlich zwei Argumente, die es mit nach oben haben schießen lassen. Und jetzt die historische Erfahrung ist, wenn der Goldpreis mal losläuft, das hat er ja gemacht. Wir waren ja 2,5 Jahre in so einer Range, 1620, 2070, das sind ungefähr 450 US-Dollar. Und wenn man rausläuft, ist das ja die Ausdehnung der vorherigen Konsolidierung, ist ja mein Mindestkurspotenzial nach oben. Also es deutet darauf hin, dass der Goldpreis eher mal über 2500 steigen wird mittelfristig. Und das ist wie immer beim Gold. Wenn es erstmal losgelaufen ist, setzt es nicht wirklich zurück. Man kann in der Geschichte schauen, seit Anfang der 70er Jahre. Wenn es allerdings mal seitwärts festhängt, kann es mehrere Jahre sein.
Dann hängt es auch
fest.
Dann hängt es fest.
Ne? Dann.
Langfristiges Investment, langfristige Phasen, dann hoffentlich im Gold.
Und meine Empfehlung ist immer, sich auch nach dem physischen Gold zu schauen, weil wenn man sich die stabilen Goldminenaktien anschaut, also die aus Kanada kommen oder sonstiges, die sind ja teilweise auf dem Kursniveau wie vor 15, 20, 30 Jahren, Berwick Gold zum Beispiel. Wie kommt denn das? Ja, wenn ich natürlich in politisch stabilen Gegenden bin, die Umweltauflagen steigen natürlich, dass es kracht. Ja klar, das wollen wir nicht wieder bei Valle in Brasilien, dass da das Auffangbecken dann ausläuft und alles ist vergiftet und die Dörfer und die Bevölkerung. Und wir haben natürlich, dass die Ausrüstungsinvestitionen steigen, auch die Personalkosten. Und die steigen im gleichen Tempo wie der Goldpreis und für die Goldminenaktien kommt gar nicht mehr bei rum und für die Aktionäre dann auch nicht mehr. Also man muss immer bei den physischen Dingen schauen, welche Möglichkeiten ich da habe und nicht bei den Minen. Das sind eher kleine Einzeldinge, wo man was gewinnen kann.
RWE steht unter Druck von Aktionären, die eine schnellere Abkehr von der Kohleverstromung fordert. Deka Investments macht Druck für strategische Änderungen. Und DHL prüft möglicherweise eine Abspaltung des deutschen Brief- und Paketgeschäftes. So wurde es zumindest auf der Hauptversammlung diskutiert. Dann machen wir weiter mit der Chartanalyse zu den Apple-Zahlen. Ja, wie sehen sie aus? Trotz Umsatzrückgängen und iPhone-Schwäche lief das Quartal für Apple weniger schlimm als von vielen befürchtet. Umsatz minus 4% auf 90 Milliarden. Aber das Spannende ist, es gibt ein Riesen-Aktien-Rückkaufprogramm. Vermutlich das größte der Firmengeschichte. Was macht denn der Apple-Kurs?
Genau, also die Aktionäre wurden besänftigt. Es gibt Rekordausschüttungen. Ja, die Aktionäre kriegen ihr Gutzele. Und ja, die freuen sich dementsprechend. Die Apple-Aktie schießt hoch. Wir haben jetzt vorbörslich ein Plus von knapp 6%. Und das schwankt jetzt so ein bisschen hin und her, aber in etwa in diesem Rahmen plus 6% dürfte die Aktie dann später eröffnen im Bereich der 184 US-Dollar. Das war sozusagen ein Befreiungsschlag. Ähnlich wie bei Tesla waren ja jetzt die Erwartungen im Vorfeld sehr negativ und Apple schafft es dementsprechend erneut, jetzt die schlimmsten Befürchtungen links liegen zu lassen. Und es scheint so, als ob sich die Anleger jetzt auf die nächsten Events konzentrieren werden. Da gibt es ja die Apple-Konferenz, die am 10. oder Entwicklerkonferenz, die am 10. Juni stattfinden wird. Und dort erhofft man dann ja Neuerungen oder erste konkrete Anwendungspunkte von KI in Apple-Geräten. Und des Weiteren soll, ich meine, nächste Woche sogar ein weiteres Event folgen, wo ebenfalls Tim Cook hat es im Call gesagt, neue Sachen, Geräte, was auch immer es sein wird, vorstellen wird, die dann eben diese KI-Fantasie in Apple dann zum Tragen kommen lässt. Und das würde dann auch den Weg freimachen, um das Allzeithoch, welches wir bei $200 erst im Dezember gesehen haben, erneut zu erreichen und dann sogar die Rallye weiterlaufen zu lassen, um in Richtung 230 dann neue Rekorde im Apple-Kurs zu sehen.
Audi verzeichnet einen schwierigen Start ins Jahr mit deutlichen Einbußen bei Gewinn und Umsatz. Im ersten Quartal blieb ein Gewinn von 736 Millionen Euro. Daimler Truck zeigt Stärke mit einem leichten Gewinnanstieg auf 1,21 Milliarden Euro, trotz eines Absatzrückgangs. Die operative Marge verbesserte sich auf 9,3%.
Der von Tobel Channel.
Mein Name ist Heiko Geiger von Vontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
Hier ist Andi Groß vom Börsenradio und Heiko, eben noch, ja, gefühlt eben noch sprachen wir auf der Invest in Stuttgart über Kakao und die wilden Preisritte dort. Wir bleiben im engeren Sinne sogar bei den Rohstoffen, aber eher bei den klassischen, also dem klassischen Industrierohstoff, möchte ich mal sagen. Kupfer wird auch respektvoll Dr. Copper genannt, wegen der feinen Spürnase für Veränderungen in der weltweiten Wirtschaft. Du kannst tagelang über KI reden heutzutage, aber letztendlich brauchst du auch für KI Strom und der kommt, wie wir alle wissen, eben aus der Steckdose und hinein kommt er über Stromleitungen und die sind eben aus Kupfer. Das war jetzt ein bisschen laienhaft formuliert, du kannst es sicherlich besser. Wie wichtig ist Kupfer und gibt es genug Kupfer auf unserer Welt?
Ja, du hast es angesprochen, Kupfer, Dr. Copper ist im Prinzip der Leitrohstoff für die Weltwirtschaft. Ihm sagt man eine sehr starke Prognosekraft über künftige Wirtschafts- und Konjunkturentwicklungen nach. Und dementsprechend schauen natürlich Anleger und viele Marktteilnehmer auf die Sensitivität des Kupferpreises, auch natürlich auf die entsprechenden Förderinformationen, Förderdaten, um daraus Rückschlüsse abzubilden, wo wir uns im Konjunkturzyklus denn befinden. Und die hohe Leitfähigkeit, du hast es angesprochen, prädestiniert Kupfer natürlich gerade im Zeitalter der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz als mitunter einer der wichtigsten Rohstoffe für diese Entwicklung zu sein. Dementsprechend sehen wir natürlich auch die große Nachfrage im Bereich der IT, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Elektromobilität, aber auch im Bereich der alternativen Energien, Stichwort Windenergie und Solarenergie, die eben auch sehr stark Kupfer nachfragen.
Und wie kann einem jetzt von Tobel dabei helfen?
Bei von Tobel gibt es beispielsweise einen sogenannten Kupferbasket-Zertifikat. Das ist im Prinzip ein Aktienkorb aus verschiedenen Minenaktien, die quasi aus einem weltweiten Portfolio zusammengestellt sind. Also in Aktien aus Kanada, aus den USA, aus Asien drin. Und man hat somit eben die Möglichkeit, sehr diversifiziert, ohne Einzelaktienrisiko, in eben ein Portfolio aus Kupferaktien zu investieren. Sicherlich kein Kerninvestment, aber sagen wir, wenn man wirklich eine Beimischung machen möchte mit einem Fokus auf Industriemetalle, auf Rohstoffe, um eben auch hier ein bisschen die Korrelation mit der konjunkturellen Entwicklung spielen möchte, dann ist sowas sicherlich deutlich besser als jetzt ein Einzelaktieninvestment, wo ich natürlich ein ganz anderes Chance-Risiko-Verhältnis habe aufgrund der mangelnden Diversifikation.
Sony und Apollo haben laut einem Bericht des Wall Street Journals ein Angebot über 26 Milliarden Dollar für Paramount abgegeben. Der Bieterkampf spitzt sich also zu. Coinbase profitiert von einem regen Handel mit Kryptowährungen und erzielt einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Dollar. Machen wir weiter. Fette Zunahme bei Novo Nordisk durch die Abnehmspritze. Der Pharmakonzern hat im ersten Quartal dank der hohen Nachfrage eben nach diesem Medikament einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet. Die Aktie fällt trotzdem. Wie sieht es denn da charttechnisch aus?
Absolut, also Wahnsinnszahlen. Die Novo Nordisk ist ja praktisch die dänische Staatswirtschaft mittlerweile. Das Unternehmen hat eine abgefahrene Größe erreicht. Ich muss es so in diesem Jugendslang auch sagen. Was jetzt besonders ist, trotz dieser guten Zahlen, ist die Reaktion diesmal negativ. Und das ist oft ein Warnzeichen jetzt zunächst, weil eben auf diese extremen positiven Nachrichten keine Kursgewinne mehr folgen. Und da müssen wir jetzt aufpassen, denn seit März steckt jetzt die Novo Nordisk in einer Korrektur fest. Und man kann sagen, dass die Rallye oder die Kurssteigerung in den letzten Monaten erst wieder aufgenommen werden, wenn wir die 920 dänische Kronen übersteigen, dann wäre praktisch der Weg wieder frei und eine Dreierkorrektur, wie wir es dann nennen, wäre abgeschlossen, sodass danach wieder eine Rallye erfolgen kann mit einem Kursanstieg wahrscheinlich dann in Richtung 1000 dänische Kronen und höher. Die nächste wichtige Unterstützung ist jetzt eben genau in dem Bereich bei 820 dänische Kronen. Hier könnte man dann ein Auge eben drauf werfen, ob sich der Kurs stabilisieren wird. Und wenn das nicht passiert, dann dürfte ein weiterer Kursrutsch in Richtung 740 dänische Kronen erfolgen, wo dann erst die nächste Supportmarke hier wartet.
Und du weißt, welche Aktie dann nächste Woche oder übernächste Woche drin sein wird? Weißt du jetzt schon?
Ja, ich glaube, nächste Woche geht die Amex raus. Moment, ich guck mal kurz. Ich habe das alles natürlich auch auf dem Handy,
ja,
dass ich nichts vergesse.
Woher weißt du das? Macht es nicht Sinn zu warten, bis so eine Aktie dann wirklich mal im tief ist?
Ja, also ich sage mal, das Tief und das Hoch treffen immer nur der Lügner und der liebe Gott. Ja? Und wir haben ja schon bei uns, in meinem Handelssystem ist ja schon eine Strategie da drin, zu sagen, okay, das geht, die fällt dieses Jahr raus, die hat kein Momentum, also das sind schon Filter. Ja. Also ich sage, du darfst überhaupt ins Depot und dann haben wir über die Datenbank Berechnungen, wann ist der beste Zeit, Ein- und Ausstieg. Das heißt, du kriegst das privat gar nicht mit, weil der Retailer gar kein Signal hat, fundamental gar nichts kommt. Und deswegen geht es auch auf.
Was hast du da für einen Algorithmus? Also Neudeutsch heißt ja alles KI, aber ist es KI? Nein, ist keine KI.
Nein, um Gottes
Willen. Ist es eine Excel-Tabelle? Oder?
Nein, es ist eine riesengroße Datenbank. Ja. Und dann wird viel auf Excel eingetragen natürlich, ausgewertet.
Ja.
Und da habe ich mittlerweile ein Team dahinter, weil ich das alles gar nicht mehr alleine schaffe.
Ja. Ja.
Wenn ich jetzt mal gucke, das ist glaube ich genau. Also zum Beispiel nächste Woche geht die L'Oreal raus, die Conti, die Amex und danach die Woche dann irgendwann der S&P. Und dann kommen jetzt wieder Aktien. Das heißt, ich habe jetzt demnächst so einen kleinen Leerlauf. Also da bleiben noch ein, zwei Aktien drin, aber jetzt wird es sehr dünn, weil wir auch saisonal in eine Phase kommen. Sell in May and go away.
Viele Feiertage.
Richtig, das heißt, im Mai könnten wir eher mal korrigieren.
Ja.
Und deswegen nimmt dort die Positionsgrößen ab, die gehen runter und dann später, zum Beispiel siehst du im März oder im Oktober meistens randvoll alles, weil das die stärkste Zeit des Marktes des Jahres ist. Aber es spricht ja für sich, wieder die letzten Tage neue Allzeithochs im Zertifikat.
Wie emotionslos tradest du mit den Daten aus deiner Datenbank?
Komplett emotionslos. Ich mache das jetzt 25 Jahre, die Börse, und bin ja mittlerweile auch Senior Portfolio Manager. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, null Emotionen. Da steht jetzt rein, rein. Dann raus, raus. Ist die Conti minus, egal, ich gehe raus. Ist die Amex im Plus, ich gehe raus. Hat einen Wert mehr als eine gewisse Rendite gebracht, gehe ich auch raus. Und nicht sagen, ach, die könnte ich ja noch halten. Oder sag mal, du bist jetzt im Minus. Wir hatten das mit dem Rohstoff Anfang des Jahres. Hätte ich das Ding 6 Wochen noch gehalten, wäre mal wieder mit einem satten Plus draußen gewesen. Ich halte mich komplett an die Regeln. Und nur wenn du ein festes Regelwerk hast an der Börse, dann kannst du erfolgreich sein. Und deswegen mit null Emotionen. Ich mache es jetzt 25 Jahre und mir alles egal. Die schmiert ab, die geht hoch. Ich heule nicht rum, sondern ich gucke Ende des Jahres, wo stehe ich. Und solange ich im Plus stehe, ist alles okay.
Das war die Börse in Kürze vom Freitag. Alle Interviews in Langform hören Sie auf börsenradio.de. Gehen Sie einfach auf börsenradio.de, zu uns auf der Seite, vergeben Sie ein Passwort mit Ihrer Mailadresse und schon kann es losgehen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bitte geben Sie uns 1, 2, 3, 4, 5 Sterne in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie informiert, bis zum nächsten Mal beim Börsenradio To Go Podcast. Schönes Wochenende und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.